Guten Abend, liebe Maria.
Guten Abend, lieber Tobias.
Ich hoffe, es geht dir mittlerweile wieder besser.
Ja, ich huste immer noch ein bisschen, aber das wird uns heute nicht davon abhalten, ganz viele Action zu besprechen.
Ja, ich war ja richtig begeistert am Anfang und dann hatte ich irgendwie was anderes abgespeichert, was den Titel betrifft und war dann doch sehr überrascht, dass es nachher nur noch um Gondolin ging, weil ich hatte irgendwie verstanden, es geht um den Untergang Beleriands. Ich dachte, endlich verschwindet dieser Part, aber es ist ja nur das Verderben. Das hatte ich irgendwie total falsch interpretiert. Aber ja, an und für sich eine interessante
Der Untergang, der kommt erst in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kapiteln.
Alles klar. Die obligatorische Frage, was für einen Tee gibt es heute bei dir?
Heute gibt es einen Tee mit dem wunderschönen Namen Kleiner Träumer.
Oho.
Bio-Kräutertee mit Kamille, Zitronenmelisse und Lavendel. Und außen ist auch Fenchelsamen drin und Hagebutten und grüne Minze.
Okay, und dann gibt es jetzt eine neue Kapitelmarke, weil welchen Tee gibt es denn heute bei mir? Der liebe Kai hatte mir ja so ein 24 Adventstee-Paket geschenkt, damit ich eben mitziehen kann. Und ich öffne den jetzt mal und ziehe den untersten raus und da hoffen, dass es auch der richtige ist. So, was haben wir? Wir haben wärmende Winterkräuter. Ja, weil ich auch immer, mir immer so kalt ist.
Der hätte dir einen Eistee-Kalender schenken sollen.
Die Zubereitung. Nee, das wollte ich. Ich wollte eigentlich wissen, was drin ist, aber da steht da gar nicht drauf. Da steht nur wärmende Winterkräuter. Biokräuter.
Das ist dagegen das Gesetz.
Ich weiß nicht, ob das. Früchtige, ich habe hier hinten, was war das, wärmender Winter, genau, Räubusch, Orange, Anis, süße Brombeerblatt, Orangenschale, Sternanis und Gewürznelke.
Wir können jetzt mal checken, ob wir das was Gleiches drin haben. Zusätzlich zum Bingo.
Ja. So, ich habe mir natürlich bestens vorbereitet, habe hier eine schöne heiße Tasse, also eine So, oh, man riecht schon sofort den Sternanis. Aber bevor das jetzt hier zur Theanor 9 wird.
Der neue Podcast der Deutschen Tolkien-Gesellschaft.
Korrekt, Nummer 7. Würde ich sagen, lass uns einfach mal direkt ins Kapitel reinspringen. Wir hatten es gerade schon erwähnt. Heute geht es um das Kapitel Nummer 18 vom Verderben Beleriands und von Fingolfins Ende.
Willst du kein Feedback machen?
Ach, doch, machen wir mal Feedback.
Du hattest sogar ein Feedback selber reingetan.
Genau, weil der liebe Klaus schrieb uns, hallo ihr beiden. Ein kurzes Feedback zur Feedback-Folge. Also jetzt das Feedback zur Feedback zur Feedback-Folge. Zum Thema Kapitelmarken bei Spotify. Über einige Folgen hattet ihr diese Marken drin, was ich sehr cool fand. Denn auch wenn ich nichts skippen wollte, hatte ich dadurch eine gute Übersicht, wo wir gerade in der Folge waren. Weil lange ungefähr der Abschnitt, ungefähr der Abschnitt dauert und was noch so kommt. Es scheint also grundsätzlich möglich zu sein, beziehungsweise gewesen zu sein. Denn seit ein paar Folgen vermisse ich die Marken sehr. Könnt ihr nochmal schauen, ob ihr bei Spotify nicht wieder einstellen könnt? Vielen Dank und liebe Grüße und gute Besserung, Klaus. Ja, das hatte ich mich reingetan, weil ich da, wir wissen, dass wir sehr viele Menschen haben, die uns über Spotify hören. Wir persönlich haben bei Spotify null, gar nichts, niente. Nada, helemaal geen Einfluss, was wir da haben. Wir haben einen Anbieter, Let's Cast, der hostet alle unsere Podcasts, der stellt die ganzen MP3s zur Verfügung und da sind die sind seit Anbeginn der Zeiten komplett gleich aufbereitet. Und ich habe nachgeguckt, Spotify experimentiert noch mit diesen Kapitelmarken. Und mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Wir haben aber überhaupt wieder, wie gesagt, Einflussmöglichkeiten bei Spotify. Noch haben wir irgendetwas an die an den Grunddaten, die wir Spotify liefern, geändert. Das heißt, da wäre dann entsprechend eine E-Mail an Spotify eher zielführend, weil wir können nichts ändern. So viel dazu. Ich hoffe,
dass wir keinen direkten Betrübt mich selbst, weil wir keinen direkten Draht zu Spotify haben.
Noch
hätte ich
nicht.
Jetzt erwartet.
Ja.
Die Weltherrschaft, das dauert noch.
Na, wie gesagt, vielleicht muss ich mal die Kollegen, ach Moment, das bin ich ja auch, von Einschlafen in Tolkiens Welt fragen, die ja zwischenzeitlich auf Platz 3 der Deutschlandcharts standen. Aber leider kam von Spotify noch keiner auf uns zu. Dafür diverse Anbieter mit, wollt ihr nicht bei uns irgendwie hosten und wir verkaufen Werbung für euch. Genau, also wie gesagt.
Was denn für Werbung? Für Schlaftees und Wärmekissen?
Ich habe keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich Matratzen, Autopiloten beim Fahrzeug, Wärmedecken. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich habe etliche Anfragen bekommen. Und das Geile ist, die waren auch nie unterschrieben. Also war immer, ja, wir haben uns so super informiert und ja, ihr würdet genau in unser Portfolio reinpassen. Meldet euch doch mal. Firma XYZ, kein direkter Ansprechpartner, nichts, wo ich mir denke, so, nein. Also da ist mir selbst die Mühe nicht wert, da eine Antwort hinzuschreiben, weil sie hielten es ja auch noch nicht mal für nötig, irgendwie zu sagen, und wenn sie auch nur ein erfundener Name wäre, Hans-Dieter aus der Key-Management-Abteilung, keine Ahnung. Aber einfach so komplett anonym und, ach, nee, so kriegt ihr unsere Milliarden nicht.
Herzlichen Glückwunsch, Tobias, bist jetzt offiziell ein Influencer. Du kriegst jetzt Spam-Werbeanfragen.
Ja, bezahlt mich jetzt Amazon auch?
Ich dachte, dir gehört Amazon. Wie sonst hast du denn entschieden, was in der Serie alles vorkommt? Ich dachte, wir haben die Drehbücher geschrieben.
Nein, nein,
das hat verdammt, das war die Tolkien Society, ne?
Ja.
Okay.
Nochmal.
Wir sind schon wieder sehr stark abgeschweift.
Ja, und kicher nicht so viel, habe ich gelesen.
Oh ja, oh ja, wir haben ein Feedback bekommen, ich soll bitte weniger kichern. Ich möchte darauf antworten, nein.
Jetzt, du hast noch was zum Thema Diskussion zum Sprachenvererben auf Discord und dann habe ich noch was zum Tee.
Okay, es ist nur ein Hinweis darauf, wieder kleiner Werbeblock, wo wir beim Thema sind. Ihr könnt gerne mal ins Discord schauen, da gab es nämlich zur letzten Folge eine kleine Diskussion darüber, wie Tolkien es gemeint hat, dass man irgendwie Sprachen vererben kann. Wir hatten darüber gesprochen, dass Tolkien sich vorstellt, dass man auch Sprachen verstehen kann, die man gar nicht selber spricht, aber die man irgendwie so ererbt hat. Und darüber gab es eine kleine Diskussion. Wenn es euch dafür interessiert, dann schaut doch mal in den Discord. Und jetzt der Tee.
Genau, wie ja vielleicht einige von euch wissen, eint Maria und uns ja und mir ja eine Gemeinsamkeit, nämlich dass wir beide einen Teil unseres Lebens in den Niederlanden verbringen. Du bist ja gerade an deinem Doktor und ich habe meine Kindheit in den Niederlanden verbracht, was ja für die Niederländer eigentlich viel wichtiger ist als für die Deutschen, ist so das Sinterklaas. Also was hier das so der Nikolaus war. Und natürlich hat er mir auch in guter Tradition, auch wenn ich nicht mehr in den Niederlanden wohne, ein schönes Care-Paket geschickt mit einem Tee-Schokoladenstück, mit Spekulatius, mit Papernote und so alles, was dazu gehört. Ich mir natürlich jetzt zu diesem Tee der Folge natürlich genüsslich. Also wenn ich zwischendurch mal schmatze, tut's mir leid. Nein,
hast du auch deinen Anfangsbuchstaben aus Schokolade bekommen?
Ja, natürlich.
Oh, die sehe ich ja auch überall und ich bin versucht, mir einen zu kaufen, aber als Grenzgebietskind haben wir natürlich auch immer Nikolaus groß gefeiert und ich habe auch ein Care-Paket bekommen, aber ohne Schokobuchstabe, weil die gibt's bei uns nicht.
Ja, nee, ich habe und Straubwaffels und solche Sachen, also nur das gute Zeug. So, dann jetzt aber wirklich zum Kapitel Nummer 18 vom Verderben Beleriands und von Fingolfins Ende.
Nein, wir haben noch mehr Feedback.
Wir haben noch.
Hast du heute noch was vor, Tobias?
Nein.
ich hatte gefragt auf Discord und Twitter, wieder zur Sache mit dem armen Amlach, der Sachen sagt und sich am Ende nicht mehr erinnern kann, dass er sie gesagt hat. Und dann hatte ich gefragt, ob die Leute glauben, ob das daran liegt, dass es einen Doppelgänger gibt von Amlach oder ob es sich um eine Verzauberung handelt. Und dazu haben Leute uns auch Sachen geschrieben, ganz kurz vorlesen möchte. Zum Beispiel hat Florian geschrieben auf Discord: Wenn man nicht einen der nicht näher definierten bösen Geister heranziehen will, die Morgoth hat, müsste es entweder Sauron sein oder ein Kind Eros, das Morgoth schon auf seine Seite gezogen hat. Mit Sauron ist es spannender, obwohl es riskanter wäre, denn meiner Meinung nach sollten mächtige Elben, die in der sichtbaren und unsichtbaren Welt existieren, die Natur seiner Seele erkennen können. Oder zumindest, dass da etwas nicht stimmt. Aber man weiß ja nicht, inwiefern mächtige Elben in der Nähe waren. Das letzte wäre auch mein Punkt. Ich glaube, Elben könnten schon erkennen, dass Sauron irgendwie rumläuft, aber Menschen eher nicht. Aber die Idee, dass es Sauron ist, die wir, glaube ich, auch in der Folge angesprochen hatten, die hatten mehrere Leute. Und ich denke, das ist ein guter Kandidat, den Amlach, der nicht Amlach ist.
Okay.
Ja, jetzt können wir anfangen.
Wirklich, da steht ja noch mehr.
Ich glaube, die Folge wird sehr lange.
Okay.
Da steht noch mehr, aber ich glaube, die Folge wird sehr lange, weil es ist ein langes Kapitel. Es passiert unfassbar viel, weshalb ich es auch die Folge auch Schlag um Schlag genannt habe.
Sehr gut. Dann alle guten Dinge sind drei. Jetzt aber wirklich. Kapitel 18. Von Verderben Beleriands und von Folgen. Toll, jetzt gerade beim dritten verhaspel ich mich.
Du kannst ja eins von den anderen beiden reinschneiden.
Vom Verderben Belerians und von Fingolfins Ende.
Wie fandst du das Kapitel, Tobias?
Wie gesagt, ich las, Action und die vierte große Schlacht. Und ich dachte auch, es wäre die letzte große Schlacht und dass danach Beleriand untergehen würde. Und war da ein wenig schief gewickelt. Und als ich dann immer weiter las, war sehr interessant. Und als ich immer weiter las, jetzt geht es irgendwie nur noch um Gondolin, den Untergang von Gondolin, das Foreshadowing. So viele Seiten hat das Kapitel nicht mehr. Wann geht denn Beleriand endlich unter? Dann nochmal ganz zum Anfang des Kapitels. Ja, vom Verderben ist ungleich Untergang. Wie ich dann feststellen musste. Und,
das ist korrekt.
Und ja, wie du mir ja schon gesagt hast, in 6 Folgen geht's dann unter. Ja, aber ich fand, Namen waren wie immer Schall und Rauch, braucht kein Mensch in diesem Kapitel.
Also ich finde, in diesem Kapitel lohnt es sich wirklich, wenn man Namen und Orte kennt. Denn ansonsten, ich habe keine Ahnung, wie man dieses Kapitel lesen kann, ohne zu wissen, wer ist. Weil dann ist es doch einfach nur so, jemand stirbt. Jemand geht irgendwo hin. Irgendwelche Leute heiraten irgendwelche andere Leute. Cool.
Story of my life. Nein, also wie gesagt, war durchaus interessant zu lesen, die 45 Minuten. Also wie gesagt, ich höre ja das Hörbuch und lese gleichzeitig und mache mir dann noch Notizen. Die vergingen so schnell wie schon lange nicht mehr im Silmarillion. Also von daher bin ich da frohen Mutes, dass wenn es auf diesem Level weitergeht, ich noch richtig Freude am Silmarillion finde.
Ja, ich denke, es geht auf ähnlichem Level weiter.
Gut.
Ja, soll ich mal eine kurze Zusammenfassung geben?
Bitte einmal die Kurzzusammenfassung.
Also, Tobias hat es ja gerade schon angesprochen. Wir erfahren in diesem Kapitel von der Dagor Bragolach oder Bragolach die vierte größte Schlacht von Beleriand. Morgoth greift die Elben an und macht sie im Fazit eigentlich ziemlich fertig. Einige können sich auf ihren Posten halten, aber die meisten Elben werden vertrieben aus ihren Ländern und müssen sich andere Orte zum Leben suchen. Auch viele Menschen werden vertrieben. Es sterben einige wichtige Charaktere, beziehungsweise einige Charaktere, deren Namen wir kennen. Wir erfahren ein bisschen in diesem Kapitel ganz viele Dinge, die später in späteren Kapiteln wichtig werden. Weshalb ich dieses Kapitel eigentlich auch sehr spannend finde. Und es wird schon foreshadowed, aber ich werde in dieser Folge häufiger mal sagen, das wird nochmal wichtig werden. Oder merkt euch das, weil das wird wichtig. Und
ja, komm, an einer Stelle macht er so ein Foreshadowing, da kannst du im Prinzip gleich irgendwie das Thema abhaken.
Was denn?
Kein Ork wagte hiernach jemals Fingolfins Berg zu überschreiten oder sich seinem Grabmal zu nähern, solange Gondolins Verhängnis noch nicht erfüllt und der Verrat unter seinem Volk noch nicht geboren war.
Aber wurde das nicht schon foreshadowed, dass Gondolin untergeht?
Ja, aber ich meine, so spätestens
ist nicht
jetzt
mittlerweile
ist
alles foreshadowed worden?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, Frodo und Sam sind noch nicht foreshadowed worden.
Wir werden aber heute einen lustigen Link zum Herrn der Ringe werden. Wie ist das lustig? Einen interessanten Link zum Herrn der Ringe werden wir gleich
sehen. Genau,
das
sind 1, 2, 2,5 Sätze nach dem, was ich gerade vorgelesen habe.
Okay, dann weiß ich nicht genau, was du meinst. Vielleicht meinen wir unterschiedliche Dinge.
Also ich meine den Sohn von Eärion, der ja anders heißt später.
Ach so, ja, darüber werden wir auch länger reden. Da habe ich extra ein eigenes Kapitel für zubereitet.
Oh, machen wir schon Foreshadowing für diese Folge?
Ja, ist ein Tolkien-Podcast. Wir haben uns gefälligst anzupassen.
Es hat okay. Nur 20 Folgen gebraucht.
Okay, aber ich meine was anderes, aber das wirst du dann sehen.
Alles
okay,
klar.
Okay, fangen wir von vorne an. Fingolfin, das habe ich auch schon, also Fingolfin heißt der Mann. Fühlt sich ein bisschen unwohl mit der lauernden Gefahr durch Morgoth. Und er überlegt dann, vielleicht sollten wir den angreifen. Und dann steht da so schön, Fingolfin dachte klug nach dem Maße seines Wissens. Denn die Noldor hatten noch nicht erkannt, wie mächtig Morgoth in Wahrheit war. Und dass es ohne Hilfe gegen ihn zuletzt doch keine Hoffnung gab. Ob sie den Krieg nun beschleunigten oder verzögerten. Also, uns wird mitgeteilt, dass Fingolfin schon irgendwie recht damit hat, dass Morgoth eine Bedrohung ist, aber es ist eher aussichtslos, was ich auch sehr witzig finde. Und die einzigen, die aber mit ihm darin übereinstimmen, sind Angot und Eignor, weil die nämlich in Dorthonion wohnen. Zur Erinnerung, Dorthonion ist dieses Gebiet im Gebirge oberhalb von, also nördlich von Doriath, worüber auf der Karte Fett Tower Nufuin steht. Und warum das so heißt, das erfahren wir endlich diese Folge. Wer ist nochmal Angrod und Aignor, Tobias?
Ja, es waren keine Kinder Fëanors.
Das ist korrekt.
Siehst du. Warte mal, das waren, nee, ich habe jetzt gerade wieder das Haus der Menschen vor Augen, aber das passt, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Du sagst es mir jetzt einfach, bitte.
Ich sag es dir jetzt. Also Fingolfin ist ein Bruder von Fëanor, nämlich der jüngere Bruder von Fingolfin, von Fëanor. Er ist aber nicht der Vater von Angrod und Aignor. Der Vater von Angrod und Aignor ist Finarfin, der dritte von den drei Söhnen von Finwë. Also von Fëanor, Fingolfin und Finarfin. Angrod und Aignor sind damit Brüder von Finrod, auch genannt Felagund, und von Galadriel. Und die wohnen in Dothonion aktuell. Jetzt kriegen wir wieder eine Zeitangabe, nämlich 455 Jahre nach der Rückkehr der Nolde nach Mittelerde kommt Morgoth ihnen zuvor, beziehungsweise er kommt Fingolfin zuvor, denn die Dagor Bragollach beginnt. Dagor Bragollach bedeutet Schlacht des jähen Feuers und das ist auch was passiert. Möchtest du vorlesen, was passiert, Tobias?
Es kam eine Winternacht, dunkel, ohne Mondschein. Und die weiten Ebenen von Ard-Galan lag unter den kalten Sternen von den Festungen der Noldor in den Hügeln bis zu den Füßen von Thangorodrim. Die Wachtfeuer brannten niedrig und die Wachen waren wenig, selbst bei den Reitern aus Hislum in ihren Lagern in der Ebene. Da schickte Morgoth plötzlich große Ströme von Flammen aus, sie, die schneller als Balrogs von Thangorodrim herabkamen und sich über die ganze Ebene ergossen. Und die Eisenberge spien Feuer in vielerlei giftigen Farben, und ihr Qualm verpestete die Luft und tötete. So verging Ard-Gallen, und das Feuer fraß seine Gräser, und nachher war es eine Wüste, verbrannte Öde, voll würgenden Staubs, kahl und ohne Leben. Und es wurde Anfauglith gehießen, der erstickende Staub.
Ard-Galen ist nicht mehr. Wer aber dafür da ist, ist Glaurung. Glaurung hatten wir schon mal kennengelernt, nämlich im Kapitel 13 von der Rückkehr der Noldor. Da war aber noch ein Baby. Und jetzt kommt er aber und zusammen mit den Schergen von Morgoth überrennt er die Noldor und die Sinne und die Menschen im Norden. Und dann steht da so schön, von da an hörte der Krieg in Beleriand nie mehr ganz auf. Und an dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass Glaurung nicht fliegen kann. Ich sage es gerne nochmal, weil Drachen bei uns einfach in der Regel Flügel haben, aber Glaurung hat keine Flügel. Viele der Elben aus dem Norden fliehen nach Doriath, solange sie das noch können. Und durch Melians Kraft wird Doriath jetzt ganz besonders mächtig und ist eins der wenigen Reiche, die sich halten kann. Aber Angrod und Aignor und ihre Verbündete Bregolas, das ist Oberhaupt des Hauses Beor, also einer von den drei Menschenhäusern, über die wir in der letzten regulären Folge gesprochen haben, die werden erschlagen. Und Finrod wäre auch fast erschlagen, wenn er nicht durch Barahir, das ist der Bruder von Bregolas, gerettet worden wäre. Und daraufhin schwört Finrod ein Eid. Und er schwört Barahir und seinem ganzen Geschlecht in jeder Not Freundschaft und Hilfe zu wehren. Und zum Zeichen dieses Gelöbnisses gab er Barahir seinen Ring. Jetzt ist der erste Moment, in dem ich sage, das wird noch wichtig werden in der nächsten Folge. Also merkt euch das. Finrod schwört einen Eid, Barahir und sein ganzes Geschlecht zu unterstützen. Und jetzt machen wir einen kurzen Abstecher. Das ist nämlich der Link zum Herrn der Ringe. Tobias, hast du schon mal vom Ring von Barahir gehört?
Irgendwo ganz, 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 ganz tief klingelt etwas, aber wahrscheinlich, wenn du es mir sagst, haue ich mir mit der flachen Hand gegen die Stirn.
Ich schicke dir ein Bild und dann hast du vielleicht einen Halleluja-Moment. Moment.
Dum, 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 dum.
Ist es denn jetzt?
Dum, dum, dum. Wo schickst du es mir?
Ich schicke es dir auf Slack, sobald diese ganzen schrecklichen Pop-Up-Werbedinger weg sind.
Spannung steigt.
So, du solltest es haben.
Oh, das ist aber sehr klein.
Sind das? Kannst es ja größer machen.
Ja, so groß geht das gar nicht. Frodo. Also, nein, das sind Bilbos Hände.
Hm, wirklich?
Ja, zumindest die umschlungen werden.
Das ist richtig. Und wer ist die andere Person?
Aragorn.
Richtig. Und den Ring, den du da siehst, das ist der Ring von Barahir.
Okay.
Okay, kein Halleluja-Moment.
Nee, der Ring ist mir ja noch nie aufgefallen. Also ich meine, es ist schön, dass so ein Ring, ich meine, sie sieht ja nett aus, dass er die Zeit überdauert hat, aber das hat der eine Ring ja auch. Aber wie gesagt, wenn...
Aber nicht ganz so lange, der eine Ring ist noch nicht geschmiedet.
Ja, aber wie gesagt, ich wüsste nicht, vielleicht bin ich dann auch nicht tief genug im Herrn der Ringe drin, wer weiß das schon, um da jetzt eine tiefer sinnende Bedeutung zu erkennen.
Okay, ich lese mal vor. Gott. Aus dem Herrn der Ringe, aus dem Anhang. Oh Gott, ich habe vergessen, mir aufzuschreiben, welcher Anhang das ist. Es müsste A sein. Ich nehme einfach mal an, es ist Anhang A. Genau, das nördliche Königreich und die Dunedain. Da steht Folgendes. Nach Arwenui endete das nördliche Königreich, denn der Dunedain waren nur wenige und alle Völker von Eriador nahmen an Zahl ab. Dennoch wurde das Geschlecht der Könige durch die Stammesführer der Dunedain fortgesetzt, deren erster Aranath Arwenuins Sohn war. Sein Sohn Arahael wurde im Bruchtal aufgezogen und nach ihm alle Söhne der Stammesführer gleichermaßen. Und dort wurden auch die Erbstücke ihres Hauses aufbewahrt. Der Ring von Barahir, die Bruchstücke von Nasil, Elendils Stern und das Zepter von Anuminas. Der Ring von Barahir ist also einer der Zeichen der Stammesführer der Dunedain. Erinnerung, Aragorn ist der Stammesführer der Dunedain zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe. Und der Ring zeigt eben, dass er von Barahir abstammt. Und wie genau das ist, darüber werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge ein bisschen mehr reden. Auf jeden Fall bekommt Aragorn diesen Ring von Elrond zusammen mit den Bruchstücken von Nasil. Und er übergibt ihn später Arwen als Verlobungsgeschenk. Also falls ihr einen richtig guten Easter Egg Verlobungsring sucht, ich glaube, den kann man kaufen, den Ring von Barahir. Ja, ich habe mehrere Angebote gesehen auf Webseiten. Also das ist so einer der ersten Momente, wo man sieht, wie lang diese Verkettungen von Ahnen quasi ist. Also Aragorn ist ein Nachfahre von Barahir, der, oh Gott, 5000 Jahre vor ihm gelebt hat. Müsste ungefähr hinkommen, 5000 bis 6000 Jahre vorher. Und sie wissen das auch noch. Also in Mittelerde kann man sich sehr gut Namen merken, ganz zu uns.
Ja, vor allem zu mir.
Das. Also falls du der Erbe von irgendjemandem Bekannten ist, du wüsstest es nicht.
Nee.
Okay, das war der kleine Abstecher zum Ring von Barahir, wo wir wieder mal so eine schöne Überschneidung von Herr der Ringe und Silmarillion sehen. Auch wenn der Ring von Barahir jetzt keine große Rolle im Herr der Ringe spielt. Abgesehen von den Anhängen. Okay, damit zurück ins erste Zeitalter. Also Finrod ist nicht tot, denn er wurde von Barahir beschützt. Er schwört einen Eid, Barahir und sein Geschlecht zu unterstützen. Und er geht dann zurück nach Nargothrond, wo er ja seine Festung hat. Fingolfin und Fingon, die in Hithlum wohnen. Hithlum ist diese kleine Ecke im Nordwesten. Beziehungsweise nordwestlich von Beleriand. Die können nicht zur Hilfe kommen, aber Hithlum bleibt unerobert. Hador fällt aber während der Verteidigung. Erinnerung, Hador ist das Haupt des Hauses Hador, das nach ihm benannt ist. Und Margoths Truppen erobern dann den Arklon-Pass. Der ist da im Osten. Auf der Karte steht Himlat und darüber steht Pass von Arklon. Und Kelogor und Curufin fliehen daraufhin nach Nargothrond. Auch das wird bald wichtig werden, dass die jetzt in Nargothrond sind. Maedhros kann seine Festung auf dem Berg Himring halten. Der Berg Himring ist da auch in der Ecke, neben dem Pass von Arklon. Glaurung bricht aber durch Marklos Lücke. Die ist auch in der Gegend nicht eingezeichnet. Doch, ist die eingezeichnet auf der Karte? Nein, ist sie nicht. Aber da steht Lothlan und da drunter ist quasi Marklos Lücke. Da bricht Glaurung durch und verwüstet dann das Land zwischen den beiden Gelions. Und er verwüstet auch Thargelion, wo Carranthia wohnt. Marklor kann sich dann zu Maedhros durchschlagen und Carranthia flieht mit Amroth und Amroth Richtung Süden. Soweit also zu Fingolfin und seinem Sohn Fingon und den Söhnen Feanors, die zwar alle noch am Leben sind, aber größtenteils ihre Reiche verlassen müssen. Und Carranthia und Amroth und Amroth erreichen auch noch, dass die Orks nicht weiterkommen als bis zum Berg Ereb. Der Berg Ereb ist, wenn ihr dem Gelion folgt, dann kommt irgendwann Amon Ereb. Und in den Süden von Beleriand kommen die Orks also nicht. Das ist im Wesentlichen der Verlauf der Dagor Bragollach.
Wovon ich hier ausgegangen bin, dass jetzt sie untergehen. Aber das tun sie nicht.
Nein. Wer jetzt aber untergeht, ist Fingolfin.
Ja, und das fand ich, sind wir jetzt also beim Fingolfins Heldentat oder Selbstmordkommando, wie du es genannt hast.
Ja.
Als ich das las, hatte ich sofort starke Assoziation mit dem Herrn der Ringe. Wie gesagt, also mit dem Bildgewalt von Peter Jackson. Nur, dass es dieses Mal nicht der Finger war, sondern Der Fuß. Aber ich weiß nicht, als ich das gelesen hatte, natürlich ein komplett anderes Setting, er überlebt es ja auch nicht. Aber ich hatte da sofort dieses Gefühl von, ha, das ist so wie Isildur bei Sauron und so mit der letzten Kraft und Co. noch etwas tun, obwohl er eigentlich ja schon zerbrochen auf dem Boden liegt, das Schwert zertrümmert ist, dann mit dem Rest noch irgendwie den Finger abzuschneiden. Und ich hatte kurz die Hoffnung, dass das doch überlebt. Da aber der Titel ja schon hieß Fingolfins Ende, war mir relativ schnell klar, dass er es nicht überleben wird.
Tja, also der Sauron im Film ist, glaube ich, schon ziemlich angelegt an, wie Morgoth aussehen könnte. Weil er hat ja auch diese Keule, die Morgoth ja auch hat. Morgoth hat ja den Unterwelthammer. Und
Grond.
Als Grond, genau, so heißt er. Und weißt du, was auch noch Grond heißt?
Nein. Warte, war das doch so ein
Grond? Das ist...
Ja?
Ja, sag, was glaubst du?
Ich dachte, das wäre dieses riesengroße Teil, was nachher bei Minas Tirith versucht, das Tor einzurammen.
Ja, genau. Und wenn ich jetzt hier die Stelle finde, hier ist sie.
Die Grondramme.
Genau.
Also Grond-Ramme.
Wo fange ich da zu lesen? Lange waren die dunklen Schmieden von Mordor an ihr gearbeitet worden und ihr abscheulicher Rammbär aus schwarzem Stahl gegossen war der Gestalt eines räuberischen Wolfes nachgebildet. Zaubersprüche der Vernichtung lagen auf ihr. Grond nannte man sie zur Erinnerung an den Hammer der Unterwelt von einst. Da haben wir wieder eine Anspielung aus Silmarillion. Und jetzt wisst ihr, warum diese Ramme so heißt. Nämlich nach Morgoth Hammer. Yay! Wenn schon Barahirs Ring nichts auslöst.
Nee. Also da jetzt im Nachgang natürlich ja, gerade wenn man irgendwie sagt, das ist noch Verlobungsring, er ist noch wichtig, aber es tut mir leid, ich bin ein Mann, ich hab's nicht so mit Schmuck, aber so mit monströsen, zerstörerischen Sachen, die fallen einem da schon früher auf. Und
damit haben wir die Klischees auch abgehakt.
Ach ja, und wie gesagt, das wusste ich nicht. Wie gesagt, ich hatte diese Szene nur gelesen und ich dachte mir so, ne, Sauron, Isildur, so fühlte ich mich sehr inspiriert an diese Stelle. Und wenn dann dieser Hammer dann ja auch dann tatsächlich noch im Herrn der Ringe dann vorkommt oder als Anspielung, dann weiß man jetzt wenigstens, woher der Name kommt. Das fand ich sehr interessant. Gut, können wir zumachen heute. Das war Kapitel 18.
Nein. Halleluja ist kein Horn.
Ja, stimmt. Die liegen nicht auf derselben Taste, deshalb manchmal verwechsle ich sie. Gut, weiter im Text.
Also, als Fingolfin hört, dass Finarfins und Fëanors Söhne quasi besiegt sind und teilweise tot, beschließt er die Sache jetzt in die Hand zu nehmen. Und er reitet daraufhin allein zu den Toren von Angband und fordert Morgoth zum Zweikampf heraus. Und dann steht da so ganz episch, und Morgoth kam, Punkt. Und daraufhin verlässt Morgoth zum letzten Mal, Angband steht da, und ich lese vor, und es heißt, dass er sich der Forderung ungern stellte, denn obgleich seine Macht größer war als jede andere in dieser Welt, so war ihm als einzigem von den Valar doch die Furcht nicht fremd. Vor den Augen seiner Hauptleute aber konnte er sich diesen Kampf nicht entziehen. Das ist aber schon sehr spannend, dass Morgoth Angst hat vor diesem kleinen Elben, der da kommt. Aber Fingolfin ist so gewaltig in dem Moment, dass Morgoth Angst hat vor ihm.
Er wurde doch schon für Oromer gehalten, als er da lang geritten ist mit dem Hass in den Augen.
Ja, trotzdem, ich glaube, es ist spätestens, als Morgoth ihn dann gesehen hat. Naja, ich weiß nicht, aber...
aber jetzt steht, man frage ich mich gerade sicher, steht da wirklich, Morgoth verlässt zum letzten Mal Anbank oder wird das nicht nur umschrieben?
Ich meine, da steht wirklich, lass mich mal kurz suchen.
Weil dann wäre das natürlich auch ein Foreshadowing, in der Hinsicht, dass klar ist, dass wenn dann Beleriand untergeht, dass er dann auch tot ist.
Das war das letzte Mal in jenen Kriegen, dass er aus den Toren seiner Burg hervortrat, steht hier.
Alles klar.
Ich nehme an, mit jenen Kriegen sind alle Kriege von Beleriand gemeint, die noch kommen. Und er geht auch nicht mehr raus, also.
Genau, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, er geht dann auch unter. Weil wenn das Land nicht mehr existiert und er da nicht rausgeht.
Wir werden in 6 Folgen erfahren, ob Tobias recht hat.
Sehr schön.
An dieser Stelle, wir haben ja im Gegensatz zu allen sämtlichen anderen Podcasts auf der Welt keine Playlist. Aber wenn wir eine Playlist hätten, dann würden wir jetzt ein Lied spielen, nämlich Time Stand Still at the Iron Hill von Blind Guardian. Das kennst du auch, Tobias, oder?
Ja, also ich kenne alles von Blind Guardian, ich kann es gerade noch nicht zuordnen, was ich nur sagen wollte. Maria packt euch natürlich den Link zu einem YouTube-Video davon in die Shownotes.
Ich hoffe, ich finde eins, aber vermutlich. Das Lied ist ja schon ziemlich alt. Aber dieses Album, wo das drauf ist, hören wir immer beim Aufbauen von DTG-Sachen.
Du weißt ja, eigentlich solltest du nach 20 Folgen wissen, ich hab's nicht so mit Namen.
Es ist ein sehr episches Lied und vor allem ist es auch sehr getreu zum Text. Also ich weiß nicht, ob ihr Blind Guardian kennt, es ist eigentlich die erfolgreichste deutsche Metal-Band, auch international. Und die machen sehr viel Tolkien-Sachen und in diesem Lied ist es wirklich sehr offensichtlich. Also manchmal haben sie eher so Umschreibungen davon und man weiß nicht ganz genau, ob es jetzt wirklich es ist. Oder man muss sich das so ein bisschen reindenken, aber da sagen sie wirklich, es ist der King, der König der Noldor und so weiter. Und sie beschreiben sehr detailliert, was da passiert. Also hört sich das gerne mal an, das Lied. Das ist sehr toll. Und sehr episch geht es auch weiter. Ich habe jetzt einfach mal den kompletten epischen Teil hier reingepackt. Tobias, möchtest du vorlesen?
Ganz kurz, das war Des Winters Rigens. Oder welches Lied meintest du?
Time Stands Still at the Iron Hill.
Und ja, ich hab's schon. Dann lege ich mir das jetzt einfach mal drunter, während ich das vorlese. Nee, dabei kann man nicht lesen. natürlich lese ich gerne vor. Den kompletten Absatz, der doch etwas sehr lang ist, oder nur Teile raus?
Ich würde das Ganze vorlesen, weil es eigentlich vielleicht die actionreichste Szene im ganzen Silmarillion ist.
Alles klar.
Also die mit der plastischsten Beschreibung von Kampfszenen.
Also kam Morgoth langsam von seinem Thron in der Tiefe heraufgestiegen. Und das Scharren seiner Füße war wie unterirdischer Donner. Und er trat heraus in einem schwarzen Panzer und stand wie ein Turm, eisengekrönt, vor dem König und seinem großen Schild, pechschwarz und ohne Wappen, warf einen Schatten über ihn wie eine Gewitterwolke. Fingolfin aber leuchtete daraus hervor wie ein Stern, denn sein Kettenhemd war mit Silber ausgelegt und sein blauer Schild mit Kristallen besetzt, und er zog sein Schwert, Ringil, das glitzerte wie Eis. Dann schwang Morgoth Grond hoch in die Luft, den Unterwelthammer, und schmetterte ihn nieder wie einen Donnerschlag. Doch Fingolfin sprang beiseite, und Grond schlug eine mächtige Grube in die Erde, aus der Rauch und Feuer hervorsprühte. Viele Male versuchte Morgoth, ihn zu zerschmettern, und jedes Mal wich Fingolfin aus, wie der Blitz unter einer dunklen Wolke hervorspringt. Und er verwundete Morgoth mit 7 Wunden, und 7-mal stieß Morgoth einen Schmerzensschrei aus, bei dem die Heere von Angband mit den Gesichtern zu Boden fielen, vor Furcht, und seine Schreie hallten in den Nordlanden wieder. Zuletzt aber ermattete der König, und Morgoth hieb ihm den Schild über den Kopf. 3-mal wurde er in die Knie gezwungen, und 3-mal stand er wieder auf, brachte den geborsteten Schild wieder empor und rückte sich den zerbeulten Helm zurecht. Doch die Erde um ihn war nun voller Löcher und Gruben, und er strauchelte und fiel rücklings Morgoth vor die Füße. Und Morgoth setzte den linken Fuß auf seinen Hals, schwer wie ein stürzender Berg. Doch mit einem letzten und verzweifelten Streich hieb Fingolfin ihm Ringil in den Fuß, und das Blut sprudelte schwarz und dampfend hervor und füllte die Gruben, die Grond gehauen hatte. So starb Fingolfin, der hohe König der Noldor, der stolzeste und tapferste der Elbenkönige von einst.
Ja, so geht's. Fingolfin hat sein Bestes gegeben, aber wie wir schon vorher erfahren haben, hilft gegen Morgoth halt einfach nichts, zumindest nichts, was die Elben ausrichten können. Fingolfins Leiche wird dann von Thorondor, dem König der Adler, gerettet vor, was auch immer Morgoth mit ihr vorhat, und in die Nähe von Gondolin gebracht, und Thorgon baut dann ein Grabmal für seinen Vater. Und Tobias hatte eben schon erwähnt, dass die Orks nicht sich da in die Nähe wagen und einen Bogen darum machen.
Aber es ist doch klar, Morgoth hat den Körper zerbrochen und wollte sie seinen Wölfen zum Fleisch vorwerfen. Und auf das unterbricht der König der Adler, indem er runterfliegt, ihm das Gesicht zerkratzt und sich den Leichnam annimmt. Also wir wissen ja eigentlich sehr wohl, was Morgoth mit dem Leichnam vorhat, ihn an seine Wölfe zu verfüttern.
Ja.
Weil du gerade ja sagtest, wir wissen nicht, was oder was auch immer mit dem Leichnam vorhatte. Aber wir wissen ja, was er vorhatte.
Ach so, dann war mein, was auch immer er damit vorhatte, war definit und nicht indefinit. Im Sinne von, unabhängig davon, was Morgoth jetzt damit zu tun gedenkt. Naja, egal.
Jetzt wissen
gut, dass du es nochmal ausgeführt hast.
Jetzt wissen wir zumindest, dass der König der Adler sehr wohl in der Lage ist, Morgoths Schmerzen und Verletzung zuzuführen und ihm das Gesicht zerkratzen kann. Wie war das? Wie schrie das? Ich muss jetzt so aus dem Gedächtnis. Und seine Flügelschwingen machten irgendwie ein Geräusch wie von Eol ausgesandtem Wind. Oder war sehr Tolkien das beschrieben alles. Also sehr bildliche Sprache mit seinem Valar.
Aber vielleicht kommt das später vielleicht, weil Sorondor kommt ja nochmal vor. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hinkt Morgoth von nun an. Und er hat die Narben im Gesicht, wie er es gerade beschrieben hat. Und der neue hohe König der Noldor heißt Fingon. Denn er ist der älteste Sohn von Fingolfin. Und der zweite Sohn von Fingolfin heißt Turgon. Okay, soweit zum Fingolfins Ende. Jetzt sind wir also in der Zeit nach der Dagor Bragollach. Es ist jetzt quasi alles, was so im Norden von Beleriand ist, ist nicht mehr. Also all diese schönen Reiche, die wir im Geografiekapitel besprochen haben, die existieren nicht mehr, wie wir eben gehört haben. Unter anderem sind ja Aignor und Angrod tot. Und ein Vasall von denen war Barahir, der Chef des Hauses Beor. Und der bleibt jetzt erstmal in Dothronia mit seinem Volk, aber er wird von Morgoths Truppen gejagt. Dann steht da eine sehr schöne Szene, beziehungsweise eine sehr... Also es ist nicht schön, aber ich finde sie wieder sehr Tolkienesk, wo beschrieben wird, wie der Wald sich da in den Wald von Tower Nofuin verwandelt und so ein böser Wald ist, der mit verknoteten Wurzeln und gleich Klauen ins Dunkel greifend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Wieder eine ausführliche Waldbeschreibung. Und Barahirs Frau Imeldir, die führt jetzt die Kinder und Frauen nach Brethil, wo das Haus Halith lebt. Und einige bleiben auch bei den Haladin, andere gehen aber weiter nach Dolomin. Und darunter ist Rian, die Tochter von Belegund, und Morwen, die Tochter von Baragund. Und die werden später wichtig. Belegund und Baragund sind die Kinder von Bregolas. Bregolas ist der Bruder von Barahir. Und Bregolas ist gefallen, wie wir eben gehört haben. Ja, und am Ende sind dann nur noch 12 Männer um Barahir übrig in Dothronien. Und darunter ist Beren, der im nächsten Kapitel sehr wichtig wird. Und die harren jetzt erstmal in der Wildnis aus und werden davon von Morgoths Truppen ordentlich drangsaliert. Und die Noldor können zunächst weiterhin den Pass bei den Quellen des Siriens verteidigen. Die Quellen des Siriens sind das, was auf der Karte als Aethel Sirion markiert ist. Aber dann kommt Sauron. Sauron hat seinen ersten richtig großen Auftritt. Und wir erinnern uns, Finrod wohnte ursprünglich mal in der Festung Minas Tirith auf der Insel Tol Sirion. Die ist da in der Nähe. Aber als er nach Norgothrond zieht, überlässt er sie dann seinem Bruder Orodreth. Den hatte ich eben vergessen. Es gibt noch einen weiteren Bruder von Finrod, Aignor, Angrod und Galadriel, nämlich Orodreth. Und Orodreth muss jetzt nach Norgothrond fliehen zu seinem Bruder. Und da steht da eine sehr schöne Beschreibung von Sauron. Möchtest du mir vorlesen, Tobias?
Sauron war nun zu einem Zauberer von furchtgebietender Macht geworden. Ein Meister der Schatten und Phantome. Voll ruchloser Weisheit und grausamer Stärke. Verunstaltet, was immer er anfasste. Verderbend, wenn er regierte. Der Herr der Werwölfe. Sein Reich war die Folter.
Sauron, wie wir ihn kennen und lieben.
Und schätzen gelernt haben.
Genau. Ich mag ja die Werwölfe sehr gerne, weil Werwölfe sind ja eigentlich Menschen, die sich in Wölfe verwandeln können.
Ja.
Aber es ist hier ganz klar bei Tolkien, ob das wirklich so ist. Also wir wissen nicht so genau, was diese Werwölfe sind. Wir wissen nur, dass sie irgendwie mit Sauron zu tun haben.
Und inwieweit sie mit den Werwürmern verwandt sind.
Vielleicht sind das die gleichen Menschen. Die verwandeln sich wahlweise in Würmer oder in Wölfe.
Ja, hier wird ja jetzt tituliert, Sauron sei ein Zauberer. Und es ist meine Frage, aber er ist ja kein Istari. Das heißt, nur weil wir Istari mit Zauberer gleichsetzen, ist nicht gleich Zauberer gleich Istari.
Ja, genau. Also im Englischen steht da Sorcerer. Also es gibt ja mehrere Wörter für Zauberer. Die Istari sind eigentlich immer Wizards. Aber Sauron ist ein Sorcerer. Und dann würde ich eher so als Hexenmeister.
Ja.
Also er ist ein böser Zauberer.
Ich meine nur, hier kommen wir wieder so ein wunderbares Beispiel für Probleme in der Übersetzung, weil du hast jetzt halt, es wird halt immer gesagt, ne, Gandalf, Saruman und Co., das sind Zauberer, das sind, oder Istari. Und jetzt taucht hier noch einer auf, der auch als Zauberer genannt wird, aber eigentlich nicht in dem, was man sonst allgemeingültig als Zauberer kennt, aus den späteren Werken, beziehungsweise die erst erschienen sind, eben kein Istari ist. Und da war ich mir jetzt einfach noch nicht sicher, ob ich das nur falsch abgespeichert hatte oder ob das jetzt in Anführungszeichen nur ein Übersetzungsproblem ist.
Ich würde sagen, es ist ein Übersetzungsproblem. Also ich denke, also Sorcerer benutzt Tolkien eigentlich schon eher für negative Sachen.
Genau, das wäre, also wie du ja gerade gesagt hast, ein Hexenmeister ist für mich auch eher etwas negativer konnotiert als ein Zauberer. Mhm. Von daher, aber gut, weil es einfach nur, weil vielleicht der ein oder andere beim Lesen auch darüber gestolpert ist, dachte ich, stelle ich dir mal die Frage. Aber es ist ganz klar, Sauron ist kein Istari.
Nein.
Sehr gut.
Die gibt es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Das Konzept existiert noch nicht.
Okay.
Wo sind wir? Also Sauron sitzt jetzt auf Tol Sirion und sie wird jetzt Tol in Gauerhoth genannt, die Insel der Werwölfe. Und die wird auch bald sehr wichtig werden. So viel zum Thema Sauron. Morgoths Schergen bringen jetzt immer weiter nach Beleriand hinein und sie umschließen auch Doriath und sie verschleppen viele Nolde und sind danach angebannt. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Sache, die wieder zurückkehrt zu der Doppelgänger- oder Verzauberung-Debatte. Es wird nämlich da erzählt, dass er Späher in geklauter Gestalt aussehen, also die anders aussehen als ich glaube, was steht denn da im Original? Im Deutschen steht da, glaube ich, sowas wie geborgt oder sowas gestellt. Clad in false forms, also gekleidet in falsche Formen. Und die benutzt er jetzt, um Lügen und Streit zu verbreiten unter den Elben und Menschen. Und wir bekommen mehr Menschen dazu jetzt. Es kommen nämlich die Dunkelmenschen. Die Dunkelmenschen, auch Ostlinge genannt, kommen jetzt nach Beleriand rein. Manche kommen auf Morgoths Befehl, manche nicht. Manche folgen genauso wie die Menschen, die wir vorher schon kennengelernt haben. Also die Edain, die folgen irgendwie dem Drang, nach Westen zu gehen. Ein kleiner Hinweis hier wieder zum Thema Übersetzung. Auf Englisch steht da Thwarty Man. Und falls ihr euch erinnert darüber, was wir gesagt haben zu Eol und Maeglin, als wir darüber geredet haben, was da Dunkelmenschen, Dunkelelben bedeutet, da hatte ich gesagt, dass Tolkien Thwarty eigentlich immer für Hautfarben benutzt. Also ich glaube, die bessere Übersetzung hier wäre schwarze Menschen auf Deutsch, weil wir auch gleich erfahren, dass sie dunkle Haut haben, beziehungsweise gelbliche Haut. Und da steht auch noch, dass sie klein und stämmig waren mit starken langen Armen und ihre Geschlechter waren viele und manche hatten mehr Neigung für die Zwerge aus den Bergen als für die Elben. Und Maedros verbindet sich jetzt mit einem von ihren Häuptlingen, nämlich mit Bor und seinen Söhnen und es wird da gespoilert, dass sie ihm treu bleiben. Und Caranthir verbindet sich mit Ulfas und seinen Söhnen und wir werden gespoilert, dass sie ihn verraten werden. Und wie sie ihn verraten, das werden wir in 2 Kapiteln erfahren. Und die Edain und die Ostlinge mögen sich nicht besonders, eigentlich treffen sie sich auch selten aufeinander, da das Haus Hador in Hithlum sitzt, bei Fingon und Fingolfin. Und das Haus Beor ja fast vernichtet wurde, wir erinnern uns an Barahir und seine 12 Gefährten, seine 11 Gefährten, die ja noch in Dorthonien herumlaufen. Und das Haus Harleth, also das dritte Haus der Edain, war zunächst gar nicht so richtig in den Krieg involviert, weil sie eben in Brethil sitzen, in der Nähe von Thingol und Melian. Sie werden aber von Orks angegriffen und Halmir, das ist das aktuelle Haupt des Hauses und auch ein Großteil von Harleth, der ruft König Thingol zur Hilfe, denn er hat da Connections. Und die Orks können dann besiegt werden. Also das Haus Harleth ist kann sich jetzt zum Haus Beor auch quasi verteidigen. Und jetzt werden 2 Charaktere eingeführt, die relativ wichtig sind, weil sie wichtige Söhne haben werden, um mal selbst zu spoilern. Nämlich Hurin und Hur. Das sind Söhne von Galdor. Und Galdor ist das aktuelle Haus, Oberhaupt des Hauses Hador, nachdem Hador gefallen ist, wie wir eben gehört haben. Und die leben bei den Haladin, Hurin und Hur. Galdor ist verheiratet mit Hareth, das ist die Tochter von Halmir, also dem Oberhaupt des Hauses Harleth, und hat eine Schwester namens Glorithel, die mit einem Mann namens Haldir verheiratet ist, der Sohn von Halmir ist. Die sind also quasi so überkreuzt verheiratet. Und Hurin und Hur sind also die Neffen von Haldir und Glorithel. und die Großneffen von Halmir. Das ist, ich weiß, es ist sehr verwirrend, weil die Leute einfach alle gleich heißen. Es
ja, vor allem, wirklich leid. Vor allem Halmir kommt ja nachher auch nochmal als Elb.
Ja, das Recycling, ne? Bisschen umweltschonend.
Ja, sehr, sehr gut. Immer schön auf den CO2-Ausstoß achten. Ist Hurin der Vater, dessen Kinder ein eigenes Buch kriegen?
Exakt.
Ah. Wollen wir bei den ganzen.
Und Hur ist auch der Vater von jemandem, der quasi ein eigenes Buch hat.
Okay, wahrscheinlich dann Bären.
Nein, das ist der Vater von Bären ist Barra hier.
Stimmt, das hatten wir ja schon.
Ich verrat's nicht.
Sehr gut.
Ich glaube, es wird nicht gesagt in diesem Kapitel. Vielleicht am Ende? Ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall sind Hurin und Hur eben nicht in Dolomin bei ihrem Vater, sondern sie sind bei ihrem Onkel. Denn wir lernen, dass das Brauch der Menschen zu jeder Zeit ist, dass sie von ihrem Onkel aufgezogen werden. Und warum das so ist, dazu werde ich gleich was sagen. Aber wir gehen erstmal weiter hier in der Geschichte. Denn Hurin und Hur ziehen mit in den Kampf gegen die Orks, obwohl sie noch sehr jung sind. Und sie werden von den restlichen Menschen von ihrem Trupp getrennt. Aber an der Furt von Brithiach, die ist, wenn man guckt, wo Brethil ist, ist die da im Norden. Da werden sie gerettet von Ulmo. Und sie entkommen nach Dimbar. Das ist ein Land, das da im, östlich von ist. Und werden schließlich von Thorondor, der hier nochmal vorkommt, und weiteren Adlern gerettet und nach Gondolin gebracht, zu Torgon. Und Torgon empfängt sie ziemlich freundlich, denn Träume waren dem Syrien hinauf von Ulmo, dem Herrn der Wasser, zu ihm gelangt, der ihn vor dem kommenden Unheil warnte und ihm riet, freundlich zu den Söhnen aus dem Hause Hador zu sein, vor denen ihm Hilfe in der Not zuteil werden sollte. Auch hier haben wir wieder ein schönes Foreshadowing. Und Hurin und Hur bleiben erstmal ein Jahr in Gondolin, aber dann wollen sie nach Hause, um weiter gegen Orks zu kämpfen. Und sie argumentieren, dass sie den Weg nach Gondolin ja gar nicht kennen würden. Und schließlich stimmt Torgon zu, dass sie mit den Adlern wieder nach Hause fliegen dürfen, wenn die Adler zustimmen. Eine Person, die davon nicht ganz so angetan ist, beziehungsweise er ist angetan, aber er gibt einige böse Kommentare, ist Maeglin, unser geliebter Maeglin aus der vorletzten Folge. Und der sagt dann, größer ist des Königs Gnade, als ihr wisst, und nicht mehr so streng wie einst ist das Gesetz. Keine andere Wahl wäre euch sonst geblieben, als hier zu wohnen bis an euer Ende. Und das ist natürlich eine Anspielung auf den Tod seines Vaters, die wir im vorletzten Folge besprochen haben. Und daraufhin schwören Hurin und Hur ein Eid, nichts über Gondolin zu erzählen. Und das tun sie dann auch, nachdem die Adler sie nach Dolomin gebracht haben. Also sie bringen sie nicht zurück nach Brethil, sondern zu ihrem Vater nach Dolomin. Und sie erzählen niemanden, was in diesem Jahr passiert ist, in dem sie weg waren. Aber Gerüchte darüber dringen sogar bis zu Morgoth. Und Torgon erlaubt nicht, dass Leute aus Gondolin sich in die Kämpfe einmischen. Aber er schickt heimlich Leute zu den Mündungen des Sirions und auf die Insel Bala, wo sie Schiffe bauen, um damit in den Westen zu fahren. Aber das gelingt nicht, denn die Meere waren weit und wild und Schatten und Zauberwerk. Passt. Genau, weil nämlich ein kleiner Gandalf steht auf diesen verzauberten Inseln. Nee, aber wir haben ja in welchem Kapitel ist das? Es müsste sein, von der Rückkehr der Noldor müsste das sein, wo wir erfahren, dass die Valar quasi so einen Bannkreis um Valinor rumlegen, sodass man dann nicht mehr hinkommt. Und das wird jetzt den Leuten von Torgon zum Verhängnis, denn die kommen leider nicht in den Westen. Und da steht da so schön, das Schicksal Gondolins aber rückte näher. Dum, dum, dum. Yay, endlich wieder ein Silmarillion. Ein Spieler.
Das, ja, ich habe halt gerade kein anderes zur Hand gehabt. Ich bin in der nächsten Folge, werde ich diesen Knopf ganz häufig drücken müssen. Aber ich dachte, weil das
ja. Ja, die Silmaril machen einfach nichts. Die sind einfach, hängen einfach nur rum bei Morgoth.
In der nächsten Folge bin ich mal gespannt, wie häufig wir drauf zu sprechen kommen.
Ständig. Ich sehe dich nur noch drücken die ganze Zeit. Morgoth macht sich recht große Sorgen wegen Finrod und Torgon, denn die haben hier ihre geheimen Festungen gebaut auf Anraten von Ulmo. Und Morgoth weiß nicht, wo sie sind. Und das besorgt ihn ein bisschen. Er ruft aber erstmal sein Hauptherr zurück nach Angband, um es wieder zu stärken, denn auch er hat große Verluste erlitten, obwohl er ja eigentlich als Sieger aus der Sache hervorgegangen ist. Und 7 Jahre nach der Dagor Bragollach greift Morgoth Hislum an, also da, wo Finn und Fingon sitzen, was bisher unerobert ist. Und Galdor stirbt bei der Belagerung der Quellen des Sirion, wie zuvor auch sein Vater Hador. Und sein Sohn Hurin ist jetzt das Haupt des Hauses Hador. Und er heiratet Morwen, das ist die Tochter von Baragund. Und von Morwen haben wir vorher schon gehört, weil sie aus Dothonien weggegangen ist und dann nach Dolomien gekommen ist. Und Fingon kämpft gegen Morgoths Truppen, die von Norden kommen. Und er wird fast besiegt, aber Círdan kommt mit Schiffen zur Hilfe und die Orks können dann doch besiegt werden. Und ganz zum Schluss erfahren wir noch, dass von den Männern um Barahir in Dothonien nur Beren es schafft, noch Doriath zu entkommen. Und die anderen werden aufgerieben, wie es da steht. Und mit diesem Cliffhanger endet das Kapitel. Ja.
Wird das denn auch im nächsten Teil aufgelöst? Oder ist das ist das dann erst in der übernächsten Folge? Okay.
Nein, das wird in der nächsten Folge. In der nächsten Folge erfahren wir alles, was mit Beren abgeht. Und mit all den anderen Sachen, von denen ich jetzt gesagt habe, das wird wichtig bald.
Dann kommen wir jetzt mal zu einem späteren Elbenkönig, der die Krone trug. Gil-galad.
Genau, Gil-galad. Suche ich gerade hier das schöne Gedicht zu finden im Herrn der Ringe, was Sam vorträgt. Gil-galad
war ein Elbenkönig. Es kommt darauf an, welche Übersetzung man hat. Also da gibt es ja diese, ich glaube, in der Hörspielfassung ist es wunderbar umgesetzt worden. So gut kann ich das niemals machen.
Ich kann es vorlesen, ich habe es gefunden. Gil-galad war ein Elbenfürst, die Harfe klagt im Liede noch. Vom Berg und Meer umfriedet lag sein Reich im Glanz und ohne Joch. Gil-galad, ein großer Elbenkönig im 2. Zeitalter. Und hier im Kapitel erfahren wir Folgendes, nämlich nachdem Fingolfin tot ist, steht da, trauernd übernahm Fingon sein Erbe als Fürst des Hauses Fingolfin und König der Noldor. Seinen kleinen Sohn Rainion aber, den man später Gil-galad hieß, sandte er zu den Häfen. Und diese Sache, dass Fingon der Vater von Gil-galad ist, ist eine der größten Fehler im Silmarillion. Und Christopher Tolkien hat auch zugegeben, dass das ein Herausgeber, ein, wie sagt man auf Deutsch, ein editorischer Fehler?
Ich weiß nicht, was du gerade auf Englisch sagst. Sag's mal auf Englisch vielleicht.
Editorial? Also, Christopher hat bei der Edition des Silmarillions einen Fehler gemacht. Nämlich, als er gesagt hat, dass Fingon der Vater von Gil-galad ist. Ja. Und das hat Christopher Tolkien selber zugegeben im Band The History of Middle-earth, The Peoples of Middle-earth, im Kapitel des Shibboleth of Feanor. Da schreibt er mich etwas dazu, was ich übersetzt habe. Ich habe es stark gekürzt, weil Christopher noch ganz viele andere Sachen sagt. Aber ich lese jetzt mal vor, was Christopher zur Abstammung von Gil-galad sagt. Mein Vater nahm ursprünglich an, dass Gil-galad ein Sohn Felagunds, König von Nargothrand, sei. Dieser Gedanke findet sich vermutlich zum ersten Mal in einer Überarbeitung von Text FN2 von Der Untergang von Númenor. Aber es bleibt dabei bis nach der Fertigstellung von Der Herr der Ringe. In Anmerkungen unbekannten Datums zur Kenta Silmarillion wird erzählt, dass Felagund seine Frau und seinen Sohn von Nargothrond zu den Häfen der Fadas sandte, zu ihrer Sicherheit. In den Grauen Annalen von 1951 tritt aber zum Vorschein, dass Felagund keine Frau hatte, da es der Vanya Amarie, die er gelebt hatte, nicht erlaubt war, Arman zu verlassen. Kleine Anmerkung von mir, wir hatten ja darüber geredet, dass Finrod ein Eid schwört, dass er nicht heiraten wird. Und jetzt erklärt Christopher ganz viel zur Entwicklung des Charakters Orodreth, der im Silmarillion, wie wir es hier haben, ja der Bruder von Finrod ist und für ihn erst Minas Tirith hält, bis es von Sauron erobert wird und dann nach Nargothrond geht. Er entwickelt sich dann aber von erstmal von Felagunds Sohn zu seinem Bruder. Also in der ersten Version des Silmarillions ist er der Sohn von Felagund, dann wird er sein Bruder und dann später zu seinem Neffen. Denn am Ende ist er der Sohn von Angrod, also ein Bruder von Finrod, der in diesem Kapitel gestorben ist. Und weiter schreibt Christopher, in einer isolierten Notiz, die bei den Genealogien gefunden wurde und die in großer Hast gekritzelt worden war, datiert auf August 1965, schlug mein Vater vor, dass die beste Lösung für das Problem, um Gil-galads Elternschaft darin zu finden sein, dass er der Sohn von Orodreth sein müsste. Also, er ist nicht der Sohn von Fingon, er ist auch nicht mehr der Sohn von Felagund, bzw. Finrod. sondern es ist der Sohn von Orodreth, der ein Neffe von Finrod ist. Jetzt lasse ich ganz viel aus. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass das letzte Wort meines Vaters zu dieser Sache war. Aber nichts von dieser späten und radikalen Änderung kam jemals in Kontakt mit den existierenden Geschichten. Und es war offensichtlich unmöglich, sie in das veröffentlichte Silmarillion einzuführen. Es wäre dennoch sehr viel besser gewesen, Gilgalas Elternschaft ungeklärt zu lassen. Was Christopher hier sagt, ist also, dass Tolkien zwar die Genealogie geändert hat, also dass Gilgalad der Sohn von Orodreth ist, der Neffe von Finrod ist. Aber das hat er nicht mehr eingebaut in die überarbeiteten Geschichten im Silmarillion. Denn Tolkien ist nicht mehr dazu gekommen, das Silmarillion so zu überarbeiten, dass er das einbauen konnte. Und Christopher sagt jetzt, wenn ich das hätte einbauen wollen, dann hätte ich das komplette Silmarillion umschreiben müssen, weil das ist ja relevant für alle möglichen Sachen. Und dann habe ich wieder Sachen ausgelassen und weiter schreibt dann Christopher, eine viel genauere Analyse des zugegeben extrem komplexen Materials, als ich sie vor 20 Jahren gemacht habe, macht es klar, dass Gilgalad als Sohn Fingons eine kurzlebige Idee war. Also Tolkien hat zu einem bestimmten Zeitpunkt mal geschrieben, dass Gilgalad der Sohn von Fingon ist, aber das ist, wie Christopher schreibt, eine kurzlebige Idee, denn die meiste Zeit war er der Sohn von Felagund und ganz am Ende ist er der Sohn von Orodreth geworden. Und bei Tolkien Gateway gibt es da einen ganzen Absatz zu im Artikel zu Gilgalad, wo es sehr schön erklärt wird. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und da wird auch erklärt, warum es ein Problem ist, dass Gilgalad der Sohn von Fingon ist, für Silmarillion. Denn, ich spoilere jetzt mal, aber ihr könnt es euch schon denken, es sterben eigentlich sämtliche Charaktere und irgendwann an einem bestimmten Punkt stirbt auch Fingon. Und davon wird Turgon der neue hohe König der Noldor. Aber wenn Fingon einen Sohn hat, dann wäre ja Gilgalad der neue hohe König der Noldor gewesen worden. Also das kann nicht sein, das passt nicht. Das ist eine der größten, wie ich schon gesagt habe, Fehler im Silmarillion, ist eben, dass Gilgalad nicht der Sohn von Fingon ist. Und jetzt wisst ihr Bescheid.
Sehr faszinierend.
Ja, es ist eine wirklich extrem komplexe Sache und der arme Christopher musste sich dauernd mit solchen Sachen rumschlagen. Ja, aber so ist es. Und einen korrigierten Stammbaum findet ihr auf Tolkien Gateway, weil der Stammbaum in den Anhängen vom Silmarillion ist eben in Anführungszeichen falsch, weil er eben nicht dem letzten Willen von Tolkien entspricht.
Sehr gut, wie immer die Links in den Shownotes.
Genau. So, jetzt muss ich weiter einen Schluck Tee trinken, bevor ich zum nächsten Thema komme.
Genau, das kann ich ja schon mal anmoderieren. Und zwar geht es jetzt im letzten Bereich zu diesem Kapitel um Schwestersöhne, hast du es tituliert.
Genau. Ich hatte ja eben erzählt, dass Hurin und Hur werden aufgezogen, nicht von ihrem Vater, sondern von ihrem Onkel. Und es steht da wörtlich: So kam es, dass Galdors Söhne im Brethil von ihrem Onkel Haldi aufgezogen wurden, nach dem Brauch der Menschen zu jener Zeit. Und diese Sache mit dem Brauch, das ist nicht den Menschen von Mittelerde im ersten Zeitalter eigen, sondern das finden wir auch später in Tolkiens Werken, also im Sinne von auf der Zeitleiste von Mittelerde später, als auch in der echten Welt. Und ich lese jetzt mal vor einen Ausschnitt aus dem Buch The Ring of Words, was sehr zu empfehlen ist, von Peter Gilliver, Jeremy Marshall und Edmund Reiner. Und das sind Editoren vom Oxford English Dictionary. Und die haben ein Buch geschrieben über Tolkiens Zeit beim Oxford English Dictionary, in dem sie auch ganz viele Wörter erklären, die Tolkien entweder selber erfunden hat oder die er so wiederbelebt hat quasi. Und einer davon ist Sister Son, also wörtlich Schwestersohn, was auch im Herrn der Ringe vorkommt. Und jetzt erklären sie, warum Tolkien dieses Wort benutzt. Die Antwort findet sich in angelsächsischen und alten germanischen Bräuchen. Wie in vielen Gesellschaften üblich, wurde die Beziehung zwischen einem Mann und dem Sohn seiner Schwester als besonders nah und bindend betrachtet. Eventuell, weil die Unsicherheiten der Vaterschaft einen Mann zuversichtlicher auf seine Blutverwandtschaft, Eventuell, weil die Unsicherheiten der Vaterschaft einen Mann zuversichtlicher auf seine Blutverwandtschaft als auf die Sprösslinge aus seiner eigenen Ehe schauen ließen. Es war die Pflicht des Sohns der Schwester, für seinen Onkel einzustehen. Der Held im Epos Beowulf wird beschrieben als Sohn der Schwester von König, oh Gott, ich blamier mich sowas von, Heigelack? Heigelack?
Jetzt weißt du, wie es mir immer geht.
Tut mir leid, ich kann kein Altenglisch. Für den er loyal kämpft und dessen Erbe er schließlich wird. Und jetzt zählen die Autoren noch weitere Beispiele in der echten Welt auf. Aber zurück nach Mittelerde. Derselbe Brauch gilt auch in Mittelerde. Nach der Schlacht der Fünf Heere wird uns erzählt, dass die Zwerge Fili und Kilifilen als den tödlich verwundeten Thorin Eichenschild verteidigten. Denn er war der ältere Bruder ihrer Mutter. Das steht im Kapitel 18 vom Hobbit. Darüber schreibt Tolkien im einem Text, der The Making of Appendix A heißt, ist in der History of Middle-Earth auch in The Peoples of Middle-Earth zu finden. Das ist quasi eine frühere Version vom Anhang A im Herr der Ringe. Das Gefühl der Zuneigung für die Kinder der Schwester waren stark unter allen Völkern des dritten Zeitalters, aber weniger unter Zwergen als unter Menschen und Elben, bei denen es am stärksten war. Mir kommt es vielleicht so vor, dass dieser Brauch im ersten Zeitalter von den Menschen von den Elben übernommen haben, wenn die das so stark empfinden. Und diese Sache, wie auch in dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, erwähnt wird, das gibt es in ganz vielen Gesellschaften auf der Erde, dass quasi Männer von den Söhnen ihrer Schwester beerbt werden oder sie die irgendwie aufziehen oder sonst irgendwie eine besondere Verbindung haben. Zum Beispiel auch in den Kulturen, zu denen ich meine Doktorarbeit schreibe, ist das auch ganz prominent. Und eben auch im ersten Zeitalter. Und so erklärt sich das, dass Hurin und Hur da in Brethil bei ihrem Onkel sind.
Sehr spannend.
Ein kleiner Abstecher in die Welt der Ethnologie zum Abschluss.
Ich gucke gerade, aber in meinen Notizen in meinem Silmaria-Buch, das ich letztes Jahr geschenkt bekommen habe, steht nichts mehr drin, was wir nicht schon besprochen haben.
Sehr schön.
Endlich Action steht da in Großbuchstaben.
Wir sind auch deutlich schneller durchgekommen, als ich gedacht habe. Also,
oha, habe ich dir so wenig Fragen gestellt?
Nee, ich dachte irgendwie, es würde länger dauern, diese ganzen, und dann geht der dahin und dann haut der den dahin. Aber wir können noch kurz auf die Karte gucken, die ich dir geschickt habe. Die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Also ich habe wieder meine Paint-Skills ausgepackt und Tobias eine übersichtliche Karte geschickt. Denn wenn ihr in den Anhang vom Silmarillion guckt oder vielleicht auch ins Kapitel, in das Geografie-Kapitel, wer heißt es noch gleich, von Beleriand und seinen Reichen. Diese Karte ist entweder da oder am Ende vom Silmarillion. Die heißt
Also in dem Buch, was ich hatte, also ich habe so eine PDF, da kommt sie tatsächlich am Ende dieses Kapitels.
Okay, ja, die ist überall woanders. Also in meinen englischen Ausgaben ist sie schon mal im Kapitel. In meiner deutschen Ausgabe, die ich hier benutze für Silmaria, ist sie am Ende. Sie heißt auf jeden Fall die Reiche der Nolde und der Sindar. Das könnt ihr auch googeln, dann findet ihr die Karte auch. Aber da ist ja eingezeichnet, wer wo sein Reich hat. Und diese Karte habe ich dir jetzt ein bisschen überarbeitet, Tobias.
Genau, du hast sie schön bunt gemalt.
Damit wir uns mal angucken können, wie sich jetzt quasi das Reichgefüge nach der Schlacht sich geändert hat. Die kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, aber ihr könnt ja auf der Karte mit dem Finger irgendwie folgen oder so. Also, vor der Dagor Bragollach war es so, dass in Heathlum Fingolfin und Fingon lebten. Und da lebte auch, das ist nicht auf der Karte drauf, aber das erfahren wir, haben wir im letzten Kapitel gefahren.
Das Haus Hador.
Da lebte auch das Haus Hador. Richtig. Dann haben wir Ordreth, der auf Tol Sirion wohnt. Wir haben Turgon in Gondolin. Wir haben Angrod und Aignor in Dothonion. Wir haben Maedhros in Maedhros Mark, beziehungsweise mit seiner Festung auf dem Berg Himring. Wir haben Marklor in Marklors Lücke. Wir haben Celegorm und Curufin in Himlad. Wir haben Thingol und Melian in Doriath. Wir haben das Haus Halith in Brethil, auch das wieder nicht auf der Karte. Wir haben Finrod in Nargothrond, Círdan an der Küste und dann haben wir noch Amrod und Amras in Ostbeleriand und Carthia wohnt in Thargelion. So, wir erfahren jetzt Folgendes, beziehungsweise die Situation nach der Dagor Bragollach ist folgende. Heathrum wird ja nicht erobert. Das heißt, Fingolfin ist tot, aber Fingon als neuer König und das Haus Hador sitzen immer noch in Heathrum, beziehungsweise in Dolomin. Wer sich auch halten konnte, ist Turgon, denn er sitzt ja gut bewacht in Gondolin. Thingol und Melian kriegen auch nichts ab, weil Meleons Zauberkraft sie schützt. Maedhros kann sich auf dem Berg Himring halten. Finrod wird dankbarer hier nicht erschlagen, sondern kann zurück nach Nargothrond gehen. Und Círdan kann sich auch halten, also beziehungsweise ist nicht wirklich betroffen von der Sache, weil die Orks nicht so weit kommen. Alle anderen müssen quasi ihre Gebiete aufgeben. Beziehungsweise Angrod und Aignor sterben ja, wie wir erfahren. Also sie sind nicht mehr in Dothonion. Dothonion gibt es nicht mehr. Dothonion ist jetzt Tau Nofuin. Das Haus Beor wird aufgerieben. Barahir bleibt mit seinen 11 Gefährten zurück. Die Frauen und Kinder gehen erstmal nach Brethil zum Haus Haleth. Beziehungsweise einige ziehen werden weiter nach Dolomin. Kilogom und Curufin gehen nach Nargothrond, zu Finrond. Auch Odreth geht nach Nargothrond. Marglor geht zu Maedhros. Und Caranthir und Amroth und Amroth ziehen weiter in den Süden zusammen. Und das ist quasi die Situation. Also alle Reiche, bis auf die in Heathloam, Círdan, Finrod, Thingol und Melian und Maedhros da in der Ecke, sind weg.
Ja, schon ordentlich dezimiert.
Ja, also Morgoth hat ordentlich Reintisch gemacht und sich einiger Feinde entledigt. Und das ist jetzt auch wichtig, weil vorher gab es ja diese Belagerung von Angband. Also die Elben haben quasi diesen Ring um Angband geschlossen, der ja, sagen wir mal ehrlich, keinerlei Effekt hat, weil Morgoth halt einfach beschließt, nicht anzugreifen. Und sobald Morgoth angreift, ist diese Belagerung weg und der Frieden von Beleriand ist vorbei. Und das ist auch die Situation, die jetzt die nächsten Kapitel prägt. Also in den nächsten Kapiteln geht es immer darum, dass man in so einer sehr angsteinflößenden Situation lebt, weil man halt in diesen unstabilen Ländern lebt, wo überall Morgoth-Schergen irgendwie rumlaufen. Das hatten wir vorher eben nicht. Ja, das war's jetzt aber wirklich.
Dann kommen wir zum Bingo, würde ich sagen, oder?
Oh ja, lass mich kurz in die Schublade greifen.
Darfst du gerne. Ich suche schon mal den Online-Würfel raus.
Bingo ist hervorgeholt.
So, und ich habe die 5 und du hast die 1.
Dann fang doch mal an.
Nein, du darfst anfangen. Die 1 kommt vor der 5.
Okay. Die Adler kommen. Aber das tun vor. Sie. Zweimal sogar. Es wird erzählt, berichtet auch. Definitiv mehrmals. Morgoth freut sich. Naja, Morgoth freut sich, dass er zwischenzeitlich mal, dass er gewonnen hat. Aber eigentlich ist er schon eher so ein bisschen ängstlich darüber, was passieren wird, obwohl er gewonnen hat eigentlich. Wasser ist wichtig, ja, auch, weil wir erfahren mehrmals, dass Ulmo Wasser benutzt, beziehungsweise im Wasser ist und dann Leute rettet. Jemand ist am, auf jeden Fall. Fingolfin ist ja am, wenn ich das jetzt finde. Der stolzeste und tapferste der Elbenkönige. Es geht um Stammbäume. Naja, nicht direkt, aber es ist sinnvoll, sie zu können.
Ja, aber es geht halt nicht drum.
Welche Menschen sind. Nee. Jemand wird verraten.
Ja, noch nicht. Es wird ja erst geforeshadowed, dass dann jemand verraten werden wird.
Genau.
Jemand segelt gegen Westen.
Jemand segelt gegen Westen. Ja, die Leute von Thorgon segeln gegen Westen. Und es wird aber mal ausnahmsweise nicht Moody. Obwohl, Fingolfin nimmt doch sein Horn mit, wenn er dahin reitet.
Nein,
zu,
nein. Also du hast schon Bingo. Man muss jetzt, also ne,
ich habe schon zweimal Bingo. Die oberste Reihe und die in der Mitte nach unten.
Ja, wobei Morgoth freut sich ja nicht wirklich. Also, ne,
es habe ich eben nur einmal Bingo.
Ja, ich meine, du kannst ja eh nur, ich mein, bringt ja nichts. Also Bingo ist Bingo. Dann schaue ich mal bei der 5. Jemand stirbt und wird getötet. Ja. Ich hatte einen Halleluja-Moment. Ja. Morgoth freut sich auch bei mir nicht. Alles ist Verfall. Also es verfällt viel, aber vom Schicksal vorherbestimmt. Auch nicht wirklich. Also es wird zwar viel angedeutet, aber ich weiß halt nicht. Auf jeden Fall schwört jemand etwas. Alles nur Mythen, ist auch nicht der Fall. Es geht auch ein wenig um Sprachen und es wird sich auch nicht beim Tanzen verliebt.
Es tut mir sehr leid, Tobias, aber
er macht nichts.
Heute ist das Bingo mein.
Ja, und wir brauchen immer noch Bingo-Themen, weil ich würde gerne wirklich mein 10er-Set rausbringen, die ich dann einfach auf A6 drucken lasse. Und dann kann man die so schön gebunden bei den Teuchentagen ausgeben.
Aber was mir eingefallen ist, nach der letzten Feedback-Folge, wir haben jetzt ja noch 6 Kapitel. Das heißt, bis zum Tolkien-Tagen ist das Silmarillion fast vorbei. Wir haben ja nur noch die Akalabeth und von den Ringen der Macht und im dritten Zeitalter.
Ach so.
Das heißt.
Naja, aber es gibt ja vielleicht auch Leute, die lesen das Silmarillion einfach von vorne. Oder man möchte es halt einfach jemandem schenken, der okay. mit dem Silmarillion anfängt. Dann bräuchten wir ja eigentlich so viele Karten, wie es Kapitel gibt. Damit man halt sagen kann, man zieht aus dem Stapel immer eine Karte und muss dann gucken, ob diese Karte zu diesem Kapitel passt. Das ja, begleitet Bingo zum Buch. Aber gut, das ja. war's. Kommen wir zu den Hausaufgaben.
Ja, nächste Folge. Wir lesen endlich von Beren und Lúthien. Ein sehr langes Kapitel. In meinem PDF hier hat es 45 Seiten. Das ist deutlich länger als alle anderen Kapitel.
Achim Höppner liest es in einer Stunde 30.
Ich habe jetzt mal für Silvesterfeste feiern nicht großzügig, was ist das Gegenteil von großzügig?
Eng bemessen.
Optimistisch.
Ach so.
Das auch, aber optimistisch 3 Stunden angesetzt, weil es das Maximum ist, was man angeben kann. Ich nehme an, wir werden 3 Stunden darüber reden, weil man kann zu Beren und Lúthien einfach ganz viele herrliche Sachen sagen, weil es eins der ältesten Geschichten von Tolkien ist. Es ist eine der wichtigsten Geschichten in Tolkiens Kanon, eine der zentralen Geschichten. Es gibt ganz viele Verbindungen zu Tolkiens Leben. Es gibt ganz viele tolle vorherige Geschichten, wo Katzen eine wichtige Rolle spielen. Ich suche immer noch nach einer schwarzen Katze, die ich auf dem Schoß halten kann, während wir diese Folge aufnehmen. Auf jeden Fall, wir können ganz viel sagen zu Beren und Lúthien. Es gibt ein episches Rap-Battle. Alles ist dabei. Dieses Kapitel enthält alles, was man braucht. Ja, und wir werden es in einem durchziehen. Das wird sehr lustig.
Ja, ich bin mal sehr gespannt.
Ja, ich glaube, vielleicht brauchen wir sogar mehr als 3 Stunden.
Das heißt, wir haben jetzt Beren und Lúthien. Das ist dann die Januar-Folge. Februar, März, April, Mai, Juni, Juli. Theoretisch sind wir dann im August, sofern wir jeden Monat weiterhin eine Folge produziert bekommen, mit Von den Ringen der Macht und dem dritten Zeitalter am Ende des Silmarillions angekommen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ist es einen Monat später, oder 2 Monate, weil wir vielleicht uns doch entscheiden, Beren und Lúthien zu splitten oder von Túrin Thorambar zu splitten.
Oder, ne, es sind ja auch noch die Tolkien-Tage dazwischen. Also so für nächstes Jahr, also ist auf jeden Fall noch genug Stoff vorhanden. Und danach hattest du ja schon gesagt, was war das, die verschollenen Geschichten?
Ja. Lesen wir dann.
Müssen wir uns dann umbenennen?
Naja, eigentlich nicht, weil Silmarillion ist ja auch, also in der englischen Literatur ist es immer ganz witzig, da gibt es das großgeschriebene Silmarillion, das kleingeschriebene Silmarillion.
Okay.
Das eine ist quasi das Buch und das andere ist das Silmarillion als anderes Wort für das Legendarium.
Ah, okay.
Von daher, wir sind eigentlich immer noch im Silmarillion. Wir sind dann in einer früheren Version des Silmarillions, aber es ist definitiv, es sind schon die gleichen Geschichten. Also ich glaube, wir müssen uns nicht umbenennen. Seit jemand hat einen großartigen Vorschlag, da bin ich gerne bereit. Gerne irgendwas, wo Tobias' Name drin ist.
Dann die, wir waren ja gerade bei den Hausaufgaben. Ich würde sagen, bis zum nicht vor dem dritten Weihnachtsfeiertag, oder?
Ja.
Sollte reichen, könnte uns eure, genau, könnt ihr uns eure Fragen schicken über Discord oder per Mail oder über das Kontaktformular. Alle Infos wie immer in den Shownotes. Und, liebe Maria, dann kommt jetzt die Frage aller Fragen. Wie war dein Tee?
Es war ein sehr solider Kräutertee. Ich habe nichts Spektakuläres herausgeschmeckt. Er hat geschmeckt wie Tee.
Doch so gut.
Also er war lecker, aber er war halt einfach nicht irgendwie besonders. Wie war denn deiner?
Mein Tee, man hat halt eigentlich nur den Sternanis und die Gewürznelken geschmeckt.
Als Person, die zu den Inseln forscht, in dem die Gewürznelken ursprünglich herkommen, befürworte ich das stark.
Ja, aber ich hatte mich auch so ein bisschen auf so eine Orangennote gefreut. Räubusch jetzt eher weniger, aber irgendwie so, oder süße Brombeerenblatt. Aber es war halt eigentlich wirklich so geschmacklich nur Sternanis und Gewürznelken.
Aber also ich würde sagen, Tee schmeckt häufig ein bisschen komisch. Also.
Ich würde sagen, eine solide 3. Also okay. man kann ihn trinken. Ich würde, wenn er mir angeboten wird, würde ich ihn nicht in die Blumen gießen. Ich würde die mir jetzt aber in einem Teeladen nicht kaufen, beziehungsweise im Café nicht bestellen.
Also kein Tee nur nein, sondern ein Tee nur vielleicht.
Ja.
Meiner war, glaube ich, auch ein Theanor vielleicht.
Ein Theanor vielleicht, sehr schön. Hast du noch sonst irgendetwas, liebe Maria? Ich bin nämlich durch für heute dann.
Ich habe nichts mehr, glaube ich. Nö.
Dann wünsche ich dir frohe Feiertage, frohe Festtage.
Ja, danke schön. Dir auch.
Danke. Und wir sehen uns dann Silvester oder die Tage vor Silvester auf Burg Breuberg. Ich freue mich.
Ich freue mich auch schon sehr. Oh, und lest mehr Tolkien.
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.